Ja, und der zweite Teil der Big Show 739 Sportradar 360 geht los mit Michael Körner, danach Axel Goldmann mit einem empathischen Statement der Fußballfans und dann der zweite Teil von Jens Vogt vergangene Woche haben ihn ja auch am Start gehabt. Es ist die Big Show 739 und im Dortmunder Westfalenstadion begrüßen wir Michael Körner. Guten Morgen, lieber Michael.
Guten Morgen, lieber Jens.
Weißt du, früher mal, da waren diese Präsidenten des IOC oder auch der FIFA, Jean Havelange oder auch Juan Antonio Samaranch, wie auch immer man ihn aussprach, das waren keine guten Typen. Gerade Samaranch mit seiner Verstrickung da ins Franco-Regime. Ja. Aber die waren irgendwie nicht zu ihrer Verteidigung. Aber was dazu kam, die waren auch noch so ein bisschen sinister. Man konnte sich diese Typen gut als Counterpart zu James Bond vorstellen. Gianni Infantino ist einfach nur peinlich. Das ist das Einzige, was mir zu diesem Trottel einfällt. Er ist einfach nur peinlich. Und ich fange mal so an. Nicht die FIFA muss dankbar sein, dass sie die Fußball-WM in den USA, in Mexiko und in Kanada ausrichten darf, sondern umgekehrt. Diese drei Länder müssen Gott froh sein, dass sie das größte Sportereignis der Welt, abgesehen von Olympischen Spielen, ausrichten dürfen. Und was da am Freitagabend war, diese Peinlichkeit, wenn Infantino reinkommt und Applaus fordert. Also, Michael, ich war sprachlos, aber dann auch so gefesselt, dass ich es mir trotzdem angeschaut habe.
Ja, das Kuriose ist ja, wenn du dir die ganze Welt anschaust, ne, die verantwortlichen Menschen, ob das nun Präsidenten sind von den Vereinigten Staaten, Menschen wie Putin oder egal, die ganzen Größen und auch von mir aus Infantino.
Die sind nehmen alle wir bayerische, weißt du? Ja, nehmen also, wir bayerische Ministerpräsidenten damit rein, Michael.
Ja, ich nehme die
aktuelle bayerische Ministerpräsidentin.
Den bayerischen Ministerpräsidenten.
Ja, würde ich schon
mit rein. Nehme ich auch, gut, den würde ich jetzt tatsächlich, also ich bin auch kein Fan von ihm, aber würde ich jetzt nicht auf Putin auf die gleiche Stufe stellen. Aber mal abgesehen davon, die sind alle irgendwann mal gewählt worden. Weißt du, also jetzt nicht der Chinese, die wählen sich da irgendwie alle selber, aber jetzt mal so ein Infantino, ja auch, der hat sich zur Wahl gestellt und dann hat eine Mehrheit beschlossen, das wird unser Boss. Und das macht mir eigentlich Sorge, dass die da hinkommen. Das sind natürlich Machtmenschen und die machen ihr Leben lang nichts anderes, als zu versuchen, gewisse Posten zu bekommen. Ja, also das ist ja alles von langer. Das sind Typen, die wollen, das sind nicht so wie wir beide, so Luschis, die einfach auf dem Sofa sitzen und denken, was gibt's heute Abend zu essen, sondern die haben eine gewisse Perspektive, die sind ehrgeizig, die haben Rasierklingen in den Ellbogen, die wollen nach vorne. Okay, gibt es die Menschen, verstehe ich. Ja, das sind unterschiedliche Typen. So ist der Homo Sapiens. Die Sache ist aber, dass die alle, also jetzt, ne, die werden halt auch gewählt. Und wenn du dir das anschaust, und Trump ist ja gewählt worden. Die Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung wollte den als Präsidenten. Oder auch ein Putin hat ja scheinbar in Umfragen 60-70% Zustimmung beim Volk. Infantino ist gewählt worden von diesen FIFA-Delegierten da. Keine Ahnung. Das finde ich komisch. Also, dass die immer alle auch es schaffen, eine Mehrheit hinter sich zu haben. Dass der super, super peinlich ist, ja. Überraschung, klar, das war das als ein Spacken ist. Aber ne, ich verstehe immer nicht, dass die es schaffen, dass die bis nach oben kommen und dass da nicht mal, müssen ja nicht alle wie Gorbatschow sein oder sowas, aber so ein bisschen mal so nette Menschen irgendwie an den Schaltzentralen dieses Planeten sitzen. Ich habe immer das Gefühl, da oben sitzen meistens Menschen, die, weiß ich nicht, mit denen man jetzt nicht unbedingt um die Häuser ziehen möchte, weil die komisch sind. Aber die Mehrheit haben. Das ist halt. Ne?
Jetzt würde mich als Wahlhistoriker tatsächlich interessieren, wie der DFB damals abgestimmt hat. Und ich fürchte bei Infantino. Ich fürchte, dass sie für den Infantino gestimmt haben.
Das ist ja so. Diese Wahlen sind ja am Ende nur noch eine Formsache. Die Mehrheiten werden ja im Vorfeld gebildet. Ne? Das war ja auch bei wie der Vergabe der Fußball-WM damals, weiß ich nicht, Sommermärchen, Beckenbauer. Der hat ja vorher da die Scheichs und wen auch immer besucht und weiß ich nicht, auch mal ein paar Euro dagelassen. Das ist ja alles im Vorfeld geklärt. Ne? Die haben ihre, die machen Lobbyismus und wissen dann, okay, morgen ist Abstimmung und ich habe die Mehrheit hinter mir, weil und das wird der DFB schon vorher irgendwie signalisiert haben, dass sie ihn wahrscheinlich unterstützen. Also. Und man muss dazu sagen, wenn wir jetzt uns mal nur auf die Funktionärsebene beschränken, das ist auch schon immer ein spezieller Schlagmensch. Ja, das sind ja schon die da irgendwie so weit oben sitzen bei den weltweit größten Funktionärsposten und das gilt auch für andere Sportarten. Das sind schon eigene Typen oft, ne? Das ist auch ein spezieller Schlag irgendwie. Auch wirklich Machtmenschen, wenn du so einen Thomas Bach da gesehen hast, auch wirklich, ne, das ist ja auch wirklich krass, wie der durch sein Leben, seine Karriere dieses eine Ziel hatte, da IOC-Präsident zu werden und das einfach mit einer Gnadenlosigkeit verfolgt. Das ist schon irre. Also das sind schon spezielle Typen.
Weißt du, mit wem ich aber trotzdem gerne geredet habe und gut ausgekommen bin? Wie hieß nochmal, hilf mir bitte, der Vorgänger von Dr. Stefan Holz als Geschäftsführer der BBL?
Ja, natürlich. Das war eine sehr angenehme Person. Muss ich tatsächlich gleich nachgucken. Der aus Oldenburg, blond, Stadtzahler.
Ja, genau. Also mit dem habe ich unheimlich gern geredet. Der ist auf den Punkt gekommen. Der hat auch, der ist Pom irgendwas.
Ja, genau, Jan Pommer,
genau. Den fand ich super. Also ja, wirklich, der, mit dem konnte
so
man das Wort
typ, der so zupackend. Aus unserer Mitte auch kam. Man hat ja manchmal das Gefühl, das geht mir auch oft so, wenn du siehst, wer so bei den verschiedenen Fernsehsendern Chef ist. Ne? Das sind oft Leute, die kommen nicht aus der Redaktion, sondern die gehen so einen eigenen Weg. Ne? Plötzlich ist da einer CEO oder Senderchef, der hat mit Fernsehen nichts zu tun gehabt. Der war irgendwo Manager oder kommt von einem ganz anderen Unternehmen. Und wenn ich in meinem Leben dann mal, habe ich auch schon gehabt, also ne, ein Bekannter von mir, der war Senderchef von ProSieben und der war einer von uns. Der war vorher Matz-Redakteur irgendwie in den 90er Jahren und ist mit der Stoppuhr rumgelaufen, um Beiträge auszuteilen. Und das war dann schon mal was ganz Besonderes, ne, dass dann einer aus unserer Mitte, sag ich mal, so Chef eines solchen Laden wurde. Weil normalerweise ist das eben anders. Normalerweise kommen die irgendwo anders her. Also ne, dann sind die plötzlich. Bei Sat.1 war das ja mal ganz extrem, da war der, die hatten irgendwie der Vorgänger von dem jetzigen, der war bei Bayer in der Pharmaindustrie, sein Nachfolger kam von Dyson, mit diesem Staubsauger, und dann werden die da hingesetzt und sind CEO von einem riesigen Medienunternehmen und der hat vorher bei Dyson in England Staubsauger produziert. Ne? Also, aber die sind halt dann irgendwo Manager und CEO schon mal gewesen und sind halt so vernetzt, dass sie über irgendwelche Wege es schaffen, dem Aufsichtsrat eines komplett branchenfremden Unternehmens zu zeigen, ihr könnt mich nehmen.
Ich
bin der richtige Mann. Und dann sagen die im Aufsichtsrat, was übrigens auch oft ein ganz, ganz gefährliches Geklüngel ist, ne, wer da immer so alles sitzt. Ah ja, den können wir nehmen. Also ja, stimmt. Also der hat da Dyson auf Vordermann gebracht. Der Staubsauger habe ich auch zu Hause stehen. Der kann bestimmt auch Fernsehen. Und ich denke mir immer, also was ist denn das für eine Logik dahinter? Dann, nach 2 Jahren ist er doch wieder weg. Ne? Nimmt 4 Millionen mit, weil er natürlich einen 5-Jahres-Vertrag abgeschlossen hat. Und das ist schon krass. Also die Wege, aber wie gesagt, ich nochmal, um auf meinen Eingang zurückzukommen, die werden gewählt. Ja, die haben dann, also, dann hat der halt den Aufsichtsrat hinter sich, der hat die Bevölkerung hinter sich, der hat das FIFA-Komitee hinter sich, der hat, ja, und es gibt Menschen, die sagen, ja, nehmen wir, der ist der Richtige.
Das ist verblüffend. Und da finde ich ja lustig, dass jetzt dieses, dass es eine Beschwerde gibt, dass sich dieses FIFA-Ethik-Komitee mit dieser ganzen Geschichte auseinandersetzt. Und da denke ich mir auch, naja, okay, die Beschwerde kann schon eingereicht werden. Aber das ist wie wenn man ans sogenannte Salzamt geht, wer sich noch erinnern kann. Ja, dieser Weg war dann relativ umsonst. Gibt es?
FIFA-Ethik-Komitee ist auch so ein Widerspruch in sich irgendwo, aber.
Naja, es ist ganz grausam, ganz grausam. Gibt es irgendein Basketballthema oder darf ich dir kurz einen Schwank aus meinem aktuellen Leben erzählen?
Ja, beim Basketball sicherlich das deutsche Dauerthema ist sicherlich der Zustand des FC Bayern München
In
Basketball.
der Euroleague, oder? Weil da läuft es ja
In der
überhaupt
Euroleague,
nicht rum.
genau. Also so allgemein, wie die da spielen und was da so passiert. Und das ist sicherlich. Ja, also das ist schon, aber das die genauen es ist einfach eine ziemlich verkorkste Saison und
Ja, aber für Deutschland sind sie zu gut und für Europa zu schlecht. Ist das die Quintessenz?
also ich würde nicht sagen, dass sie für Deutschland zu gut sind, sondern sie sind in Deutschland sicherlich das beste Team. Aber du musst dir auch vorstellen, die haben halt ein Etat, der ist zehnmal so groß, zehnmal Multiplikator mal 10 so groß wie der des Zweitplatzierten in der
Tja,
Tabelle. Also
ja.
wenn du da nicht vorne stehst, dann weiß ich nicht, das geht eigentlich nicht. Ne? Also der Kader ist ja jetzt, also das ist ja schon okay. Also für Deutschland ist es sowieso sehr gut, aber international und auch eben die Art und Weise, wie sie spielen, das ist alles sehr, sehr seltsam. Also da ist von Team wenig zu sehen momentan, ganz, ganz eigenartig. Vor allen Dingen wüsste ich auch gar nicht, wenn ich jetzt da die Mütze auf hätte, wo ich anfangen soll. Also ich glaube nicht, der Trainer ist Gordy. Also Gordy ist ein herausragender Trainer. Also der hat eine ganz tolle Philosophie, wie man Basketball spielen muss. An dem liegt es eigentlich nicht, so also sicherlich nicht. Die Kaderzusammenstellung ist schwierig, weil man hätte nicht gedacht, dass sie es wirklich scheinbar nicht im Ansatz schaffen, ihre drei besten Spieler zu ersetzen. Also die
Carson
auch
Edwards
weg
vor
sind,
allen
ne,
Dingen.
mit Carson Edwards, mit Weiler Bepp und mit Booker. Das ist missglückt. Und die Nachverpflichtung Dinwiddie, ja, also das ist sicherlich ein individuell guter Basketballer. Überhaupt keine Frage. Das ist klar ein sehr, sehr guter Basketballspieler. Nur löst der das Grundproblem nicht dieser Mannschaft. Also das ist jetzt nicht, dass man sagen kann, ah, jetzt haben wir den. Und die Grundidee war, glaube ich, auch richtig, zu sagen, wir brauchen so einen Leader, wir brauchen, der scoren kann, wir brauchen aber auch einen, der die Mitspieler besser macht. Und ich glaube, da hat man irgendwie dafür dann doch den Falschen genommen. Also ich fand die Idee auch am Anfang gut, dachte, okay, das ist krasse, krasse Verpflichtung. Aber Fakt ist, dass er das Problem nicht löst. Und jetzt wäre ich auch so ein bisschen ratlos, um ehrlich zu sein. Also in Europa ist der Zug einfach abgefahren. Muss man ganz ehrlich sagen, die 14 Mannschaften, die da vor ihnen stehen, die sind alle besser, tatsächlich. Also es ist so. Das Absurde ist ja, dass die sich auch noch mal besser machen. Also wir sehen ja Nachverpflichtungen schon wieder bei Olympiakos oder sowas. Das ist ja Wahnsinn. Also oder Partizan, keine Ahnung, wo die das Geld herhaben. Sehr, sehr gut funktionierende Farbkopierer, wo die Kohle einfach eins zu eins hinten
Gedruckt wird,
rauskommt,
gedruckt
keine
wird.
Ahnung. Absurde Beträge, die da bezahlt werden. Dann ist es natürlich auch schwer. Ne? Das ist Euroleague ist irgendwie auch verhext manchmal mit diesem Financial Fairplay, kann man das nicht nennen. Das ist alles bisschen undurchsichtig, wie da die Gelder fließen.
Pass auf, ich werde den Schwank aus meinem Leben morgen mit dem Anchorman im Senfsport besprechen. Aber jetzt fällt mir ein, wir hatten gestern Weihnachtsfeier von Tennisnet, deshalb bin ich in München. Ah, in Wien. Und das war sehr nett. Es war eine Alm, wo dann gegessen wurde. Und in der Alm war es ein kleines bisschen laut. Und mir gegenüber sitzt ein Dauerkartenbesitzer, nicht nur FC Bayern Fußball, sondern auch FC Bayern Basketball. Und dann sagt er zu mir, ja, und der ist nur bei den Euroleague-Spielen von den Bayern. Und dann sagt er, ja, weißt du, was es da geplant wird? Und ich habe im Hinterkopf, dass du mir mal erzählt hast, die NBA möchte was machen. Und dann sagt dieser FC Bayern-Fan zu mir, ja, Und der Watzke, glaube ich, hat er gesagt, möchte da groß mitmischen. Habe ich das richtig gehört? Was möchte Aki Watzke, der mit 134% Zustimmung BVB-Präsident geworden ist, was möchte Aki Watzke im Basketball anstellen?
Naja, also die NBA Europe kommt. Ja, das ist Fakt. So, die NBA macht also einen Ableger ihres Erfolgsmodells in Europa, wahrscheinlich zum Oktober 2027. Und die Idee ist, dass eben auch große Sportmarken dort mitspielen können. Ne? Also der FC Bayern ist eine der weltweit größten Sportmarken. Die spielen eh
Bleibt aber in der Euroleague. Bleibt aber in der Euroleague.
Nee, die wollen auch, die werden auch in der NBA spielen dann. NBA Europe. Also, ich sag mal so, das ist jetzt ein Hot Take von mir. Die Euroleague ist eigentlich erledigt, wenn die NBA Europe kommt. Aus meiner Sicht, aus meiner Michael-Sicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass parallel diese beiden Ligen nebeneinander existieren werden. Das funktioniert nicht. Die Euroleague ist ja ein Zusammenschluss oder beziehungsweise wurde gegründet von den Vereinen. Ja, also Vereine haben irgendwann mal der FIBA gesagt, ihr macht nichts im internationalen Wettbewerb, das ist alles Käse. Damit hatten sie vollkommen recht, weil die FIBA da wirklich zu träge war und einfach auch nicht sich bewegt hat und haben diese Euroleague gegründet. Und deswegen gehört die Euroleague den Vereinen, beziehungsweise aktuell 14 A-Lizenzlern, 14 Hauptgesellschaftern. So, und die FIBA hat sich in den letzten 2, 3, 4 Jahren, weil sie sich mit der Euroleague nicht auf ein neues System einigen konnte, mit der NBA ins Bett gelegt. Ja, und die NBA hat tatsächlich Interesse gezeigt, diesen europäischen Markt zu beackern. Jetzt kommt diese NBA Europe in Zusammenarbeit mit der FIBA. Ja, also die beiden, die FIBA hat so ein bisschen immer, hat, glaube ich, nichts zu melden, um ehrlich zu sein, aber die gucken halt drauf, dass diese die heimischen Ligen dabei bleiben, also dass es also weiter Bundesliga gibt oder eben spanische Liga etc. pp. Genau, und dann hat die NBA gesagt, aber wir finden es auch super, wenn eben die großen Marken dabei sind. Manchester, City, Manchester United, keine Ahnung, halt irgendwie, oder in Italien Juventus Turin oder Inter Mailand, AC Mailand, wie auch immer, das finden die gut. Ja. Und die Basketballwelt schreit natürlich auf und sagt, das ist Kommerz und das hat mit, da müssen die serbischen Teams müssen mit dabei sein, eine europäische Liga ohne Partizan gegen Roter Stern, ohne Panathinaikos gegen Olympiakos ist nicht vorstellbar. Und da wird halt so ein bisschen gerade dran gewurschtelt. Also man ist da, glaube ich, schon einen Schritt weiter. Ich glaube, dass bei den Griechen sind sie näher dran, dass die damit wirken können. Und dann hat Borussia Dortmund gesagt, das ist ja super. Eigentlich, wir wollten ja eh schon mal gucken, ob wir nicht unsere Marke erweitern können. Also über Fußball und ich glaube, Damenhandball ist ja relativ groß in Dortmund hinaus. Und was ist denn mit Basketball? Und da bietet sich natürlich diese NBA Europe an, zu sagen, wir haben da auch Bock drauf. Ne? Und aber Alba Berlin wird auch diese NBA Europe wohl mitspielen. Das ganz große Problem ist, dass die NBA sehr genaue Vorstellungen hat von der finanziellen Untermauerung dieses Ganzen, also diese Ownership. Also im Grunde ist es ja in der NBA auch so, die Vereine gehören ja irgendeinem, ne? Also ja. Der Steve Ballmer von Microsoft, dem gehören die LA Clippers zum Beispiel. Ne? Das ist halt ein Milliardär, dem alles egal ist, und der hat irgendwann mal für 5, 6 Milliarden, keine Ahnung, die Clippers gekauft. Oder jetzt die Lakers wurden gekauft für 10 Milliarden von irgendeinem Typ, der auch Besitzer der Dodgers ist. Ne? Also der Besitzer der Dodgers, die World Series gewonnen haben im Baseball, dem gehören jetzt auch die Lakers. Und so ein ähnliches System will die NBA hier auch in Europa haben, und da musst du halt extrem viel Kohle mitbringen. Also im Gespräch ist mindestens 500 Millionen, um deine Franchise zu besitzen, auszurüsten mit dem Grundkapital, Eigenkapital, wie auch immer. Und das musst du natürlich erstmal hinkriegen. Also, bei Berlin zum Beispiel, da musst du natürlich irgendeinen finden, der sagt, okay, das mache ich. Das ist jetzt nicht einfach so, dass du sagen kannst, Alba Berlin spielt jetzt in der NBA Europe mit, sondern die wollen halt dieses neue finanzielle Konzept haben. Und Ja, also ich bin sehr gespannt. Ich finde das extrem spannend, was da passiert. Und die Euroleague, ja, muss ein bisschen aufpassen, weil sie tun jetzt so, als wären sie die Hüter und Bewahrer der europäischen Sportromantik und wären nicht kommerzialisiert, was natürlich kompletter Quatsch ist, wenn man sich die Entwicklung der letzten 2 Jahre anschaut mit Dubai und wer da jetzt mitspielt und alles, das ist ja auch alles verlogen. Aber das wird sehr, sehr interessant werden, wie dann die Basketballwelt in Europa aussieht ab dem Oktober 2027. Sehr, sehr interessant. Also ich finde es super interessant, habe ich doch schon gesagt, glaube ich, und glaube, das tut irgendwie auf lange Sicht dem Basketball in Europa eher gut, weil momentan haben wir 4 internationale Wettbewerbe. Wir haben ja Euroleague, Eurocup, Basketball Champions League, FIBA Europe Cup. Also wir haben ja schon 4 Wettbewerbe und keiner ist glücklich mit dem Status quo. Jetzt könnte man sagen, jetzt kommt noch ein 5. dazu, aber ich glaube, dass eben die Euroleague, Eurocup Seite, das sind die beiden Wettbewerbe, die quasi der Euroleague gehören oder da angedockt sind, dann irgendwo einen Weg finden müssen für den anderen großen Wettbewerb. Oder also aus meiner Sicht macht es Sinn, die Champions League deutlich aufzuwerten im Basketball. Die gibt es ja, das ist ein FIBA-Wettbewerb. Und da wäre meine Idee zu sagen, das muss dann die Champions League sein für die Teams, die nicht in der NBA Europe spielen, als zweiten größeren Wettbewerb. Aber alles andere muss weg. Ah. Und bei der Champions League machst du diese Durchlässigkeit, dass man sich da für qualifizieren kann, wenn du, so wie im Fußball auch, irgendwie unter den ersten 4, je nach Länderwertung deiner Liga bist. Und hast da dieses Durchlässige, was ja im europäischen Sport schon sehr wichtig ist, um da diese, ja, Aufstieg, Abstieg ist ja verwachsen bei uns. Also wir mögen ja im Sport diese Geschichten, dass ja dann eben auch von mir aus ein Bodo Glimt da mitspielt, aber dann gefälligst eben auch 5-0 besiegt werden muss. Und das hoffe ich, wird dann in diesem neuen System irgendwo gewährleistet sein, dass wir da keine geschlossene Gesellschaft haben. Ich glaube, Closed Shops, Euroleague ist ja ein Closed Shop, weitestgehend, finde ich blöd, aber wir werden sehen, wie sich das da entwickelt.
Tja, Bodo Glimt, die mit einem 5-0 Heimsieg gegen Sturm Graz überhaupt erst die Qualifikation für die Gruppenphase der Champions League geschafft hat. Ja, ich habe mit Recht. Das Rückspiel hat Sturm dann 2-1 gewonnen. Danke, Michael. Kurze Pause.
Hallo, mein Name ist Harald Schmidt und Sie hören Sportradio 360.
Big Show 739, jetzt gibt es ich habe schon von langer Hand geplant, ein Interludum. Ich weiß es nicht. Aber Axel Goldmann, der 4. offizielle 390, er ist in der Leitung. Axel, ich grüße dich.
Hallo, hallo. Ich weiß nicht, um was es geht.
Ja, aber Axel, pass auf. Also ich verfolge diese 12-minütige Stille zu Beginn eines Fußballspiels in den deutschen Stadien natürlich interessiert. Ich habe mich auch ein bisschen eingelesen, aber kannst du vielleicht in kurzen oder vielleicht auch längeren Worten mir und auch denjenigen, die das Ganze ein bisschen nicht die ganzen Details wissend verfolgen, sagen, what the fuck is going on? Was ist der Hintergrund des Ganzen? Ich höre den Innenminister.
Der Hintergrund, der Fanprotest.
Die Personalisierung, ja genau, es ist die Personalisierung. Okay. Aber warum ist das notwendig und warum ist es nicht, also offenbar ist es nicht notwendig.
Letztlich geht es um Grundrechte, Jens. Die Proteste der Fans sind Proteste für ihre Grundrechte, die sie als Bürger in diesem Land haben. Und das Grundrecht zu sagen, ich bin unbescholten, ich habe keine Straftat begangen und ich habe keinen Grund, mich Repressionen auszusetzen, nur weil ich zum Fußball gehe. Das ist, glaube ich, eine große Selbstverständlichkeit. Was die Innenminister oder das Narrativ der Innenminister und das Narrativ der Sicherheitsfreaks ist ja, dass es lebensgefährlich ist, ins Stadion zu gehen. Dass im Stadion rechtsfreier Raum herrscht, dass im Stadion Gewalt passiert, dass Fans im Stadion nicht sicher sein können. Alle Zahlen, selbst die Zahlen der CIS, der Zentralen Informationsstelle der Polizei, zeigen ja, dass das nicht so ist, dass die Zahl der Verletzten rückläufig ist. Die Zahl der Verletzten belief sich, ich habe die Zahl jetzt nicht tatsächlich vor Auge, weil du mich natürlich überrascht hast und ich nicht wusste, um was es geht. Ich glaube 1014 bei 25 Millionen Besuchern. Und diese Verletzten sind ja nicht aufgedröselt. Die sind ja nicht, hier handelt es sich um eine Schlägerei oder hier ist einer eine Treppe runtergefallen oder hier ist einer gepfeffert worden von der Polizei oder hier ist einer gegen die Klotür gelaufen. Das ist ja nicht aufgedröselt, sondern es geht um alle Verletzten, die im Stadion halt behandelt worden sind und die aufgenommen worden sind. Und ich gehe regelmäßig ins Stadion und ich habe in meinem ganzen Fußballleben noch niemals gesehen, dass Unbeteiligte von Fans in eine Verletzungssituation gebracht worden sind. Ich will nicht sagen, dass es das nicht gibt. Und ich will nicht sagen, dass es nicht auch Ausfälle gibt, die man ahnden muss. Ne? Und ich will nicht sagen, dass die Kurve aus lauter Heiligen besteht und dass da nur Lämmer rumlaufen, sondern natürlich ist ein Fußballstadion immer auch ein Querschnitt der Gesellschaft. Und in einer Gesellschaft gibt's auch asoziale Elemente und in einer Gesellschaft gibt's auch Straftäter. Jetzt ist es die Sache der Polizei, diese Straftat zu verfolgen. Und wenn dann etwas passiert ist, dann hast du als Polizei, als Rechtsstaat die Möglichkeit zu sagen, hier wird jetzt ermittelt und hier wird jetzt dieser Täter, der sich daneben benommen hat, seiner Strafe zugeführt. Da gibt's einen Ablauf, da gibt's eine Anzeige, dann gibt's eine Ermittlung, dann gibt's eine staatsanwaltschaftliche Ermittlung, dann gibt's am Ende vielleicht ein Gerichtsverfahren und dann gibt's eine Strafe. So ist der Ablauf in unserem Rechtsstaat. Und die Fans sagen halt einfach, so soll es auch bleiben. Es sagt ja niemand, dass Verbrechen oder Unregelmäßigkeiten nicht verfolgt werden sollen. Niemand steht da und sagt, lasst uns bitte hier einen rechtsfreien Raum schaffen. Deswegen wird nicht protestiert. Wogegen protestiert wird, ist halt die Vorverurteilung. Dass du halt als Fußballfan im Generalverdacht stehst, du sorgst für Ärger. Und dass dein Gesicht gescannt wird am Eingang, dass aus deinem Gesicht ein Überwachungsprofil hergestellt werden kann, ob du irgendwas gemacht hast oder nicht, spielt ja keine Rolle. Welche Sicherheit habe ich denn als jemand, der sich überhaupt nicht an solchen Dingen beteiligt, dass meine Profildaten nicht gespeichert werden? Was weiß ich denn, was mit meinen Daten passiert, wenn in Nordrhein-Westfalen oder in Baden-Württemberg oder in Sachsen Palantir eingesetzt wird und auf einmal meine Daten in irgendeiner Datenbank auftauchen und da irgendein Quervergleich gezogen wird, von dem ich überhaupt nichts weiß, über den ich auch gar nicht informiert werde und wo meine Bewegungsdaten aufgezeichnet werden, ohne dass ich da irgendeine Zustimmung gegeben habe. Welche Garantie habe ich denn, dass wenn ich in einem Zug sitze oder in einem unübersichtlichen Eingang vor einem Stadion stehe, dort passiert etwas und auf einmal werden meine Personalien aufgenommen, weil ich halt einfach räumlich daneben stehe Und damit ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und damit kriege ich Post nach Hause, dass ich 3 Monate nicht ins Stadion darf, obwohl ich damit gar nichts zu tun habe. Das hat doch nichts mit Rechtsstaat zu tun. Das hat doch nichts damit zu tun, dass ich als jemand, der zum Fußball geht und der nur zum Fußball geht, ich will zum Fußball gehen, ich habe keine andere Intention. Wie kann das sein, dass ich da unter Generalverdacht stehe? Und ich sag dir eins, ich gehe seit guten 30 Jahren regelmäßig ins Stadion. Ich verfolge Fußball, seit ich 6 bin, viel, viel länger. Ich gehe ins Stadion, seit ich so ungefähr 15 bin. Und ich weiß, wie es sich anfühlt, als Fußballfan in eine fremde Stadt zu kommen. Ich weiß, wie es sich anfühlt, als Fußballfan in einem Sonderzug oder in einem Zug an einem fremden Bahnhof anzukommen. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn du völlig machtlos der Polizei ausgeliefert bist, weil die Polizei das Gewaltmonopol in diesem Staat hat. Und egal, ob du was getan hast oder nicht, du bist als Fußballfan Willkür ausgeliefert, sei es von Stadionbetreibern, sei es von der Polizei, sei es von wem auch immer, von Ordnungsdiensten oder was weiß ich. Und diese Willkür, diese völlige nicht rechtsstaatliche Willkür, die wir erleben, die wir jetzt schon bei jedem Spiel erleben als Auswärtsfans, besonders als Auswärtsfans, die dann noch weiter zu eskalieren und zu sagen, ja, aber das ist ja schon alles richtig, ihr geht ja zum Fußball, ihr werdet ja was gemacht haben. Das ist etwas, wo ich halt sagen kann, nein, das stimmt nicht. Und ich finde, die Fans haben jedes Recht der Welt, ihrem Unmut darüber Ausdruck zu verleihen. Und das ist in einer sehr, sehr friedlichen Art und Weise passiert. 12 Minuten wurde geschwiegen und es wurde halt gesagt, ist das der Fußball, den ihr wollt? Wollt ihr wirklich uns weghaben? Und da wird es genug Leute geben, die sagen, ja, endlich keine blöden Ultras mehr. Es wird ja auch sehr verallgemeinert, ne? Die Kurve sind ja alles Ultras und das sind ja alles Leute, die nur Macht wollen und die nur Einfluss haben wollen. Und da wird ja gar nicht nachgedacht, dass da vielleicht auch Leute stehen, die einfach sagen, nee, ich will einfach, dass meine Grundrechte geschützt sind. Und ich möchte nicht an irgendeinem Experimentierfeld der Innenminister teilnehmen, um zu gucken, wie weit man gehen kann. Weil wenn man das auf einer politischen Dimension weiter fortdenkt, dann ist das ja so. Repressionen werden zuerst an Fußballfans ausprobiert, weil das eine Gruppe ohne Lobby ist. Und weil du dann halt sehen kannst, wie weit kann ich gehen. Und dann geht's irgendwann weiter. Und dann schmeißt einer, weiß ich nicht, eine Cola-Flasche in einem Kino und auf einmal musst du halt im Kino mit durch einen Gesichtsscanner, um zu gucken, was da passiert, weil es beim Fußball ja auch klappt. Und der Protest der Kurve ist meines Erachtens 100% legitim. Und ich finde, es darf da auch keine Diskussion drüber geben. Ich finde, wer sagt, nö, die Kurve hat das Recht nicht für ihre Rechtsstaatlichkeit zu protestieren, ja, der hat dann vielleicht andere Probleme. So, und ich verstehe auch die Gegenargumente nicht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Wenn du Gegenargumente hast, gerne. Aber wir haben halt einen Rechtsstaat und der sagt halt einfach, du bist halt erstmal unschuldig, bis deine Schuld bewiesen ist. Und das erwarte ich halt auch, wenn ich zum Fußball gehe. Ich gehe zum Fußball, lass mich in Ruhe. Ich tue nichts.
Keine Gegenargumente, Axel. Danke für die ausführliche Erklärung. Wir müssen trotzdem auf einer heiteren Note schließen. Ich hatte kurz gedacht, du bist 36, aber wie du dann gesagt hast, dass du erst ins Stadion gehst, seit du 15 bist, da konnte ich das plus 30 leichter verkraften.
Weißt du, was mein erstes Stadionspiel war?
Bitte, sag's mir.
Mein erstes Stadionspiel war das DFB-Pokalfinale zwischen Fortuna Köln und dem 1. FC Köln.
In Köln, oder wie?
In Köln-Müngersdorf. In Köln-Müngersdorf, okay. 1-0, Pierre Littbarski, unverdientestes 1-0 aller Zeiten.
Wurscht.
Genau. War mir dann als Sechsjähriger auch wurscht.
Ja,
der so Litti hat getroffen, der FC hat gewonnen. Let's go.
Let's do it.
Hatte mir,
danke, Axel.
Ja, ja. So war's.
Kurze Pause.
Ja, hallo, hier ist Horst Rubes. Sie hören jetzt Sportradio 360. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, viel Spaß und einen schönen Tag.
Ist das okay für dich, dass wir noch 5-6 Minuten weiter plaudern? Weil es ist so fantastisch. Ich könnte dir den ganzen Tag zuhören. Es ist fantastisch. Okay. So, Big Show 739. Wir haben die letzte Woche, haben wir Jens Vogt am Rohr gehabt und es war so fantastisch, dass wir das jetzt hier auf zwei Teile und auf zwei Wochen machen. Jens ist natürlich da geblieben und bevor wir über diese neue Spannungssituation sprechen bei Red Bull, Bora Hansgrohe mit Florian Lipowitz und Remco Evenepoel, es sind ein paar Sätze über dieses Jahr gefallen bei Eurosport, die mir nicht aus dem Kopf gehen wollen. Ich habe wenige Laster, Jens, aber ich esse gern Schokolade. Und du hast letzte Woche gesagt, man muss Tomatenscheiben wiegen, Salatblätter wiegen. Jetzt denke ich mir, du verbrauchst 5000 Kalorien, vielleicht sogar mehr pro Tag. Wie kriegst du die wieder rein? Haust du dir nicht sofort, wenn du in Alpe d'Huez im Ziel bist, eine Tafel Milka rein? Und zwar nicht die kleine, sondern die Riesentafel Milka. Wie diszipliniert muss man sein? Als Skispringer sehe ich es. Als Radfahrer, wo ich so viele Kalorien verbrauche, kann man da nicht ab und zu ein kleines bisschen, wenn sie über die Stränge schlagen?
Ab und zu ein kleines bisschen würde gehen. Aber das ist so, die kommen nach einem schweren Rennen, kommen die ins Ziel. Und die erste halbe Stunde ist ein ganz, ganz wichtiges Zeitfenster für die Recovery, für die Erholung, für den nächsten Tag. Das heißt, trinken, einen kleinen Proteinshake, die Proteine nachfüllen, aber auch ganz wichtig, Mineralien, Spurenelemente und Vitamine. Weil das sind Stoffe, die dem Körper helfen, Eiweiß, Fette, Proteine, Kohlenhydrate aufzuspalten und zu verwerten. Das heißt, du musst dem Körper nicht nur die Nährstoffe zuführen, sondern in Form von diesen für die chemische Reaktion nötigen Zusatzstoffen, wie eben Spurenelemente, Minerale und Vitamine. Das sind die Werkzeuge, die dein Körper braucht, um den Stoffwechsel am Laufen zu halten. Das alles passiert in der ersten halben Stunde, wenn du eine schwere Etappe gefahren hast oder ein schweres Rennen gefahren hast. Und dann ist das wirklich so, das ist natürlich jetzt heutzutage maximale Wissenschaft und Datensammlung sind ja hier vorhanden. Da kommt eben der Coach, der Ernährungsspezialist oder auch der Coach sagt, hör mal zu, du hast 2300 Kalorien Grundumsatz plus du hast heute 4000 Kalorien verbrannt, es waren 25 Grad, meistens Rückenwind, zwei Berge, du hast 4000 Kalorien verbrannt. So, 4000 Kalorien, du hast jetzt nach dem Rennen schon mal 1500 zu dir genommen. Das heißt, du hast noch 3500 Kalorien übrig. Das sind, ich schätze jetzt mal, 120 Gramm Fleisch, Putenbrust beispielsweise, 200 Gramm Gemüse und 300 Gramm Reis. Und das wiegen die ab und stellen die auf den Teller. Und das isst du, nicht mehr und nicht weniger. Und dann hast du genau alles aufgefüllt, was du verbraucht hast. Und nicht mehr, dann nimmst du nicht zu. Und auch nicht weniger, dass du nicht im Defizit bist. Im Unterschied zu meiner Zeit ist das so, die essen ja viel mehr im Rennen. Die kommen ja gar nicht mehr so hungrig und ausgeleert im Ziel an. Ja, bei uns früher war die Faustregel ein Riegel, 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde oder eben ein halber Riegel alle halbe Stunde. Also 30 pro halbe Stunde. Heute sind die bei 150 bis 180 pro Stunde. Also das Dreifache von dem, was wir früher gegessen haben, über den ganzen Tag hinweg. Das heißt, die fahren am Ende auch schneller als wir. Die fahren vielleicht nicht schneller los als wir damals, aber die werden weniger müde, weil die den Kohlenhydrat, den Energiehaushalt so regulieren, dass sie eigentlich noch fast voll leistungsfähig sind innerhalb der letzten Stunde, wo wir einfach dann damals langsamer geworden sind. Und dadurch brauchen die auch nach dem Rennen nicht mehr so viel, weil die auch nicht so viel verbrannt haben, sondern das schon immer halbwegs in der Balance gehalten haben. Natürlich gibt es Tage, 210 Kilometer, Berge in der Tour de France, Regen, kalt in den Alpen, Da bist du, egal was du isst, du bist im Defizit. Dein Körper hat so viel verbrannt durch die Leistung und einfach das Warmhalten des Körpers ja auch. Das braucht ja auch sehr, sehr viel Energie, weil die Fahrer haben ja keine Thermokleidung. Die fahren ja immer nur in diesen dünnen Seidentrikots, haben vielleicht noch ein paar Handschuhe oder eine dünne Mütze unter dem Helm oder Armlinge. Das heißt, die Wärmeproduktion des Körpers verbraucht viel Energie. Und da kannst du 5 Stück Sachertorte essen und bist immer noch im Defizit, weil dein Körper das gar nicht alles verstoffwechseln kann so schnell. Aber das sind einzelne, ganz extreme Beispiele, die im Jahr 2-3 Mal vorkommen.
Gibt es in dieser Hinsicht, was diese Ernährungsberatung, die Betreuung betrifft, gibt es da Unterschiede innerhalb des Felds bei der Tour de France? Ich meine, was die Teams angeht, hat da Wismar Liesebike, haben die bessere Ernährungsberater oder gibt es überhaupt Teams, die ohne Ernährungsberater auskommen, oder ist wenigstens auf dieser Ebene Level Playing Field?
Inzwischen, denke ich, haben alle aufgeschlossen oder versucht aufzuschließen. Ja, es ist natürlich dann für manche Mannschaften einfach ein schmerzhafter Lernprozess. Also gerade französische Mannschaften, Tradition ist das große Wort. Habe ich ja selber 6 Jahre erlebt. So, da heißt es eben, ich bin schon als Fahrer 1950 bis 1970 in dieses Trainingslager gefahren und habe dieses Training gemacht. Dann habe ich 20 Jahre als sportlicher Leiter dieses Training in diesem Trainingslager gemacht bis 2010 und wir machen jetzt das Gleiche weiter. Das ist doch gut bis zu einem bestimmten Zeitraum, weil es gibt keine Überraschungen. Du weißt genau, woran du bist. Aber du wirst nicht besser, weil du immer denselben ausgetretenen Pfad benutzt. Ja? Und da kommst du wieder dazu, so Leute wie eben Bjarne Ries, der sagt, wenn ich gewinnen will, muss ich einen anderen Weg gehen, weil ich möchte schon vor den anderen da sein. Wenn ich denen immer nur daherlaufe, bin ich ja immer hinter denen. Also muss ich einen anderen Weg nehmen, wo ich als Erster da bin. Und das ist eben das, was damals auch Ineos so schön in Worte gefasst hat, marginal gains, also minimale Gewinne. Der Ernährungsberater lässt dich nicht die Tour gewinnen, aber 2% Leistungsgewinn mit dem Ernährungsberater, 2% Leistungsgewinn durch bessere Aerodynamik, 2% Leistungsgewinn durch einen besseren Helm oder dass du nicht mehr ein Trikot fährst, sondern eben einen Einteiler fährst. Ja? Vielleicht nochmal 1% beim Reifen gewonnen, noch 1% gewonnen über die Tour de France, weil du kein Öl benutzt, sondern die Kette wachsen tust. Ja, und plötzlich sagst du, ey, warte mal, 10 mal 1%, wir haben 10% Leistungsgewinn. Das lässt sich die Tour gewinnen. 10% Unterschied zu einem gleich starken Mitbewerber. Und du hast aber 10% Vorteil, nur weil du alles ein kleines bisschen besser gemacht hast. Dann gewinnst du die Tour. Nur Öl- und Kettenwachs wechseln reicht noch nicht. Das ist nur bei 1%, aber 10-mal. Und da war damals Team Sky in der Trainer jetzt große Vorreiter. Schnell hat Wismar Liesebike das auch gemerkt. Die Franzosen brauchten ein bisschen länger oder auch Movistar, die Spanier auch viel der Tradition verpflichtet. Das muss ja auch nicht schlecht sein. Aber in diesem Falle waren sie da ein paar Jahre deutlich im Hintertreffen und haben da eben auch Lehrgeld zahlen müssen. Aber inzwischen hat jeder Ernährungsberater, es gibt sogar im Trainingslager teilweise Digestion Training Days. Also die trainieren den Körper möglichst cool drauf nehmen. Da werden die Fahrer gezwungen, im Training mit Intervallen 200 Gramm Kohlenhydrate zu versuchen aufzunehmen in der ersten Stunde des Trainings.
Okay.
Ja, also, weil der Körper kann ja nur das im Rennen durchführen, was er im Training vorher schon mal einmal mit absolviert hat. Also da gab es Riesenfortschritte. Ich denke, vor 30 Jahren war diese Index Shifting, also die Schaltung am Bremsgriff mit Shimano, das war eine Riesenrevolution. Die nächste große Revolution waren dann eben Carbon überall. Carbonfelgen, Carbon-Sattelstützen, Carbon-Rahmen, Carbon-Pedalarme. Das war die nächste große Revolution. Und jetzt ist es eben die Ernährung. Die große Revolution. Also ich glaube, die Fahrer sind gar nicht so viel stärker vom Talent her, wie wir damals waren oder wie Eddy Merckx gewesen ist. Aber alles drumherum ist einfach so viel perfekter geworden, aber auch anstrengender. Ja, die Jungs kommen kaum durchs Ziel, denken sie an die Ernährung, an ihr Spezialgetränk, dann okay Stretching, dann Core Muscle Training, Bauch und unteren Rückenbereich stretchen oder Übungen dafür machen, dann ihre Daten auswerten, mit dem Coach reden, mit dem Ernährungstypen reden, mit dem Psychologen reden und dann irgendwann 22 Uhr sind sie mit dem Abendessen fertig und rufen zu Hause an, hey Spatzel, ja, ich hab dich lieb, ich liebe dich, Rennen lief gut, ich muss das leider schlafen. So ungefähr. Und da verstehe ich, dass sie keine Karriere mehr haben werden, so wie ich damals bis 43 Jahre. Das ist, glaube ich, heute einfach nicht mehr möglich. Und wieder, gar keine Wertigkeit von mir. Das ist nicht besser oder nicht schlechter. Es hat sich einfach entwickelt und so ist das halt einfach. Ja. Und ich glaube, die Fahrer verdienen ja auch mehr Geld heute. Die fahren auch spektakulären Sport. Wir leben wirklich in einem goldenen Zeitalter des Radsports. Aber die werden keine 20, 23 Jahre Karriere haben. Das kann ich nicht glauben.
Du hast den Gewinn der Tour de France angesprochen. Wenn du in deine Glaskugel schaust, die jetzt vor dir steht, wer wird eher die Tour de France gewinnen? Remco Evenepoel oder Florian Lipowitz?
Ja, und dann ist ja noch der Grande Capo Primoz Roglic. Den wollen wir auch nicht ganz außen vor lassen. Weil Primoz Roglic ist einer der wenigen Fahrer auf dieser Welt, der außer die Tour de France alle anderen großen Radrennen gewonnen hat. Also er hat auch schon Lüttich gewonnen, ein Tagesrennen, ich glaube sogar zweimal. Der hat die Dauphiné gewonnen, die Tour de Suisse gewonnen, Paris-Nizza gewonnen, die Baskenland-Rundfahrt gewonnen, Katalonia gewonnen. Also wirklich jedes namhafte Rennen, Vuelta und Giro, hat Primoz Roglic gewonnen. Also der Mann ist großartig, nur die Tour eben nicht. Und das wird auch nicht mehr passieren. Das, glaube ich, weiß er inzwischen auch. Also er ist immer noch ein großartiger Fahrer und kann auch noch 2, 3 Etappen gewinnen, kann auch das Bergtrikot holen, aber die Gesamtwertung nicht mehr. So, die anderen beiden Namen würde ich tatsächlich auf Florian tippen. Remco war jetzt zweimal am Start als alleiniger, unangefochtener Kapitän und war Dritter, beziehungsweise im letzten Jahr, genau. So, Remco hat auch eine sehr, sehr durchwachsene Bilanz. Ja, im Giro ist er, glaube ich, auch, ich glaube, zweimal raus. Vuelta, glaube ich, auch gewonnen, aber dann auch einen riesen Einbruch gehabt, dann kam er zurück, hat 15 Minuten verloren, kam zurück, gewinnt noch 3 Etappen. Also Remco ist heiß oder kalt. Der ist niemals einfach so da. Der ist großartig in die Richtung, aber auch in die Richtung. Ja, ja, und da hat er eben diese Momente wieder an Lüttich, denn wo er da zur Kamera rüberschreit, dass sie weggehen sollen und dass er nicht gefilmt werden will. Und da muss er sagen, Mensch, Junge, du hast einen 3, 4, 5 Millionen Euro Scheck. Da musst du damit leben. Das ist Teil des Gesamtpaketes. Wenn du das nicht willst, dann sagst du, lieber Mannschaft, zahlt mir 1 Million, aber lass mich in Ruhe. Aber wenn du sagst, ich möchte Captain sein, ich möchte 3, 4, 5 Millionen verdienen, dann musst du damit leben. Du bist einer der wenigen ganz, ganz großen Namen dieses Sports. Natürlich wirst du gezeigt, wenn es nicht so gut läuft. Die zeigen auch Verstappen, wenn er abgehängt wird. Oder falls mal Ronaldo daneben tritt beim Freistoß, da zeigen die auch. Das ist eben der Preis des Ruhms. Wenn du das nicht willst, dann sagst du das vor, sagst, nee Leute, zahlt mir nur ein Drittel vom Geld und lass mich einfach in Ruhe mein Ding machen. Aber du kannst nicht sagen, ich möchte dein König sein, aber dann wie eine Primadonna reagieren, wenn Gegenwind ist. Das geht nicht. Und das ist, glaube ich, seine einzige Schwäche, dass er so heiß und kalt ist. Also entweder volle Lotte gut oder boah, Explosion, 10 Minuten verloren. Ja, und Florian ist immer noch recht neu im Sport. Der, glaube ich, hat noch gar nicht sein volles Leistungsvermögen erreicht. Und wenn man jetzt die letzte Tour de France sich anschaut, war er in der letzten Woche eigentlich der Einzige, der zumindest noch den Po gehoben hat, wenn Pogacar oder Jonas attackiert haben. Alle anderen, also vielleicht sitzt geblieben und sagt, lass gut sein, da kann ich gar nicht mitfahren, ich probiere es gar nicht erst. Und Florian hat zumindest noch den Sattel, den Sitz, den Hintern aus dem Sattel genommen und hat noch ein paar Umdrehungen beschleunigt, wollte mitfahren, konnte ein Stückchen mitfahren. Also, wenn Pogacar ein weniger perfektes Jahr hat und Florian nur noch ein einziges Prozentchen besser wird, sind die auf Augenhöhe. Da fehlt nicht viel zwischen den beiden. Ja? Zeitfahren ist Remco sicher besser, aber Remco strauchelt 3, 4 Tage hintereinander. Im Hochgebirge, das ist nichts für Remco. 1, 2 Tage, ja, so wie Lüttich, das gewinnt der souverän. Aber 3 Tage hintereinander Lüttich gewinnen, ist dann schon wieder eine andere Geschichte. Also von daher glaube ich tatsächlich, Florian ist da die bessere Option. Und Florian kann jetzt auch sich nicht mehr hinter der Newcomer-Rolle verstecken und sagen, ich bin nur Co-Kapitän. Nein, 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 nein. Du bist weiße Trikot Tour de France, Dritter in der Tour geworden. Du bist jetzt einer, auf den alle schauen. Du kannst auch nicht mehr sagen, nee, lass mich an der Mannschaft arbeiten. Nein, nein, nein. Du warst Dritter in der Tour. Hinter den beiden Supermannschaften und Superfahrern, Wismar und UAE. Du bist die dritte Kraft. Das ist auch eine Verantwortung, die musst du jetzt auch annehmen. Und er kann auch nicht mehr wirklich in eine Fluchtgruppe gehen. Das passiert nicht mehr. Nicht mit so einem Namen. Ja, also das hat sich für ihn einiges an der Dynamik geändert. Aber ich glaube, er ist ein lieber, bodenständiger Junge. Die Mannschaft wird ihn entsprechend vorbereiten und auch dafür sorgen, dass er auf dem Boden bleibt. Also ich glaube, Florian ist die beste Option. Dann gibt es ja noch zwei andere Rundfahrten. Also im Idealfall gewinnt Red Bull Bora Hansgrohe jede große Landesrundfahrt mit einem anderen Fahrer. Ist ja nicht unmöglich. Wismar Liesebike haben auch schon mal alle drei im Jahr gewonnen.
Okay, ja, also Roglic den Giro, Florian die, die Tour und Vuelta geht dann an Remco. Naja, schauen wir mal. Es ist eine Tour de Force gewesen, nicht eine Tour de France, sondern eine Tour de Force mit Jens Vogt. Ich habe jede Minute, jede Sekunde genossen. And I let you go on this one, Jens. Wenn du, wo hast du mehr Angst gehabt, als du bei Regen mit deinem Rad mit 80 km/h einen Berg runtergefahren bist oder als du auf dem Motorrad als Beifahrer mit möglicherweise einer Kamera in der Hand einen Berg runterfährst? Wo wird dir da mehr mulmig? Weil ich stelle mir das, also das Radfahren, ich fahre gerne den Berg rauf, nicht schnell, aber ich fahre ihn rauf, runter überhaupt nicht. Aber ich stelle es mir noch furchtbarer vor, wenn ich jemand anderem ausgeliefert bin und das nicht beeinflussen kann. Wie geht's dir da hinten auf dem Motorrad?
Ich habe Motorradlizenz, also ich weiß zumindest, worauf ich mich einlasse, auch worauf es ankommt. Ich denke, ganz klar habe ich mehr Angst gehabt mit dem Fahrrad.
Okay.
Auf Motorrad hast du zumindest ein paar feste Stiefel, Lederkleidung, eine Kombi mit Schulterpolstern, Ellbogenpolstern, einen Rückenschutz, du hast einen stabilen Helm, du hast deutlich mehr Schutz. Ein Motorrad hat viel mehr Bodenhaftung durch die breiteren Reifen, das weichere Gummi, hält es besser und länger am Boden, auch auf feuchten Straßen, als ein Rennrad. Also ich fühle mich deutlich sicherer. Aber natürlich sehe ich auch jeder große Rundfahrt einen der Kollegen, Polizei, Gendarmerie, Fernsehkollegen, die es nicht ganz unbeschadet schaffen. Bisher nichts Schlimmes. Einmal so im Graben, so französische Fernsehen weggerutscht. Der war dann auch wirklich 3-4 Wochen in der Reha danach, der Kameramann hinten drauf saß. Also Polizeimotorrad, das die Straße abdrehen wollte, da am Straßen im Schlamm, vom Straßenrand runter, bis in diesen weichen Schlamm kam. Siehst du halt in den 3 Wochen jedes Mal einen Motorradkollegen, der zumindest Probleme hat. Also ist nicht ungefährlich. Trotzdem fühle ich mich auf dem Motorrad sicherer. Ich habe einen guten, sicheren Fahrer. Im Prinzip habe ich 3 Motorradfahrer inzwischen gehabt. Jetzt bin ich mit Jean-Marie Cortegiani aus Korsika, mit dem wir die letzten Rennen eigentlich alles gemacht. Mhm. Wenn ich ihn treffe, sage ich, hey, bist du verheiratet, hast du Kinder, hast du Familie, liebst du deine Familie? Ja. Willst du heile zurückkommen zu denen? Ja, ich auch. Das ist schon mal ein guter Start. Wir wollen beide heil zurück zu unseren Familien kommen. Ja. Und das klappt eben gut. Ich sag dann, ich würde das gerne nach vorne fahren oder nach hinten gehen oder überhol die mal. Und dann sagt er, ja, das geht jetzt. Nein, das geht jetzt nicht. Also da mische ich mich nicht ein. Das ist ja seins. Er sagt ja auch nicht, nee, Jens, das ist Blödsinn. Das ist uninteressant, hier das und das zu machen. Nein, ich mache meinen Job, er sein. Das teilen wir uns sehr gut auf. Und wenn er sagt, jetzt ist zu gefährlich, dann nehme ich das so hin. Wenn er das sagt, er ist der Fachmann. Er muss das wissen. Ja, das klappt sehr gut und ich fühle mich da durchaus sehr sicher. Klar. Erste Mal hinten drauf, fährst da in Giro Italia im Regenberg runter, denkst, dann ist es eben so, wenn der Motorradfahrer sich nach links in die Kurve lehnt, musst du dich auch in die Kurve lehnen, weil er sonst gegensteuern muss. Also egal, was dein Gehirn dir sagt oder dein Herz, deine Angst, du musst der Bewegung des Fahrers folgen, du musst ihm einfach vertrauen. Und das klappt recht gut, also da haben wir eigentlich gar keine Probleme.
Großartig. Jens Vogt hört ihm bei Eurosport zu, nimmt jede Gelegenheit wahr. Ich genieße das sehr, so lang kann die Etappe gar nicht sein. Ich hoffe, dass Bernie auch noch dabei ist. Bernie kommt ja aus dem gleichen Kuhdorf wie ich. Wir kommen beide aus Volzberg in der Steiermark und ich bin ja auch gerne Gast im Geschäft seines Bruders in Drahteisel in Volzberg. Und das ist der Arnold. Also auch da, wer in der Nähe ist, geht bitte dort. Dort wird euch geholfen. Big Show 739, wir machen eine kurze Pause.